Grazie, quindi.
So. Wir haben gerade gesungen, es ist Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist uns im Worte Gottes an manchen Stellen verbunden mit anderen Dingen, ihn zu sehen. Das Band läuft also weiter hier. Das ist jetzt alles aufgenommen, vorschriftsmäßig. Es ist Herrlichkeit, mit Jesus zu gehen. Und unser Ziel ist, dass wir Jesus einmal sehen werden. Unser Ziel ist, bei ihm zu sein. Und in dieser Welt, in der wir sind, gibt es viele Gefahren. Und der Herr Jesus ist der, der uns den Weg gebahnt hat zum Ziel. Der Herr Jesus ist der, der uns gleichsam vorausgegangen ist, dass wir jetzt eigentlich nur noch Folgen brauchen. Den Weg wissen wir haben sein Wort. Wir kennen auch seine Absichten, wir wissen, wie wir gehen müssen. Dazu ist notwendig, im Wort Gottes zu Hause zu sein. Es ist notwendig, im Wort Gottes Bescheid zu wissen, auch über die einzelnen Fragen, die letztlich auch uns betreffen, denn Gottes Wort sagt, dass die Schriften des Alten Testaments geschrieben sind, uns zur Belehrung. Wir wollen uns aus dem Alten Testament belehren lassen und schlagen 1. Mose auf. Und zwar lesen wir aus Kapitel 4 etwas. Und zwar den Vers 15 zum Teil B. Da sagt Gottes Wort. Darum jeder, 1. Mose 4, 15, der Kain erschlägt, siebenfältig soll es gerecht werden. Darum jeder, der Kain erschlägt, siebenfältig soll es gerecht werden. Wir haben da eine gewaltige Frage vor uns. Auf der einen Seite werden wir hineingeführt, wie Kain, der Bruder Abels, zum Mörder wird. Und zwar, wie Gott seine Opfer nicht annehmen konnte. Wir kennen die Geschichte, dass Kain und Abel Gott Opfer bringen wollten. Und sie brachten sie da nach der Frucht der Dinge, die sie hatten. Der Kain ein Ackersmann und der Abel ein Schafhirte. Und jeder brachte nun von seinem Teil dem lebendigen Gott. Und sie bringen ihre Frucht, sie bringen ihr Opfer Gott. Und Gott nimmt das eine an und das andere nicht. Warum nimmt Gott das an, was Abel bringt? Nicht, weil es ein Schäflein war, sondern er nimmt es an, weil Abel gerecht war in den Augen Gottes. Und warum nimmt er es von Kain nicht an? Weil das Neue Testament sagt, dass seine Werke böse waren. Deshalb nimmt er sein Opfer nicht an. Deshalb jeder, der noch nicht versöhnt ist durch das Blut Jesu, die Opfer des Dankes, des Lobes, aller Gaben, Gott nimmt sie nicht an. Gott will nur von solchen Opfer haben, die in Übereinstimmung mit seinem Willen gefunden werden. Das müssen wir wissen. Sonst könnte es sein, dass wir falsch opfern, falsch beten. Der Jesus will natürlich, dass wir den Beweis unserer Liebe zu ihm im Opfer bringen. Das ist recht. Aber er will es nicht von solchen, mit denen er gar keine Verbindung hat. Und Gott hat nur mit solchen Verbindungen in der heutigen Zeit, der sich durch das Blut Jesu reinwaschen lässt, und Kind Gottes wird aufgrund der Wiedergeburt. Das ist das Lehrbild des Neuen Testaments, welches uns gegeben ist. Nun, dieser Kain, seine Werke waren böse und deshalb konnte Gott schon sein Opfer nicht annehmen. wir sehen, wie gut Gott die Herzen kennt. Der kennt sie so fein und genau. Da war noch gar nicht der Mord offenbar. Da kannte Gott sein Herz. Auch dein und mein Herz kennt Gott, ohne dass wir unser Leben schon ausgelegt haben. Er weiß aber ganz genau und im Voraus, wie wir entscheiden werden. Dafür dürfen wir Gott nicht böse sein, dass Gott weiß, wie wir uns entscheiden werden. Gott kennt die Zukunft. Wir dürfen auch die Zukunft wissen. Da hat Gott uns nicht erlaubt, zum Wahrsager zu gehen, zur Kartenlegerin, sondern Gott hat uns erlaubt, sein Wort zu lesen. Er hat es uns nicht nur erlaubt, sondern sogar geheißen. Wir sollen sein Wort lesen und dieses Bibelbuch, das ersetzt mehr als das, was die Menschen bieten können. Mittels dieses Buches können wir hineinschauen bis in die nächsten 1000 Jahre. Das können uns Menschen nicht bieten. Die können uns vielleicht mal hübsch belügen, aber darauf verzichten wir. Die Bibel, Gottes Wort, gewährt uns sogar Blicke bis in die Ewigkeit. Deshalb ist das Bibelbuch das einzige, das uns helfen kann, das uns Wegweisung ist, sein Wort. Dieser Kain in der Gesinnung seiner eigenen Gedanken schlägt, weil sein Opfer nicht angenommen wird, und er hat Neid, schlägt er kurzum seinen leiblichen Bruder kaputt. Er haut ihn tot. Das ist ganz klar. Wenn unsere Herzen nicht in der Übereinstimmung mit Gott gefunden werden, sind wir ganz schnell Mörder. Wir sind nicht erst dann Mörder, wenn wir jemand etwas an der Schädeldecke verändert haben. Wir sind auch dann Mörder, wenn wir in unseren Herzen böse Gedanken wieder den anderen aufkommen lassen. Das ist die Gesinnung Kains. Vor Gott sind wir dann eine Mörderschar. Und Gott will nicht, dass das Blut Abels durch den Tod Kains gerecht wird. Gott hat nicht die Absicht, das Blut Kains zu rächen, indem auch Kain umgeschlagen wird. Warum eigentlich nicht? Hat Gott nicht sogar gesagt, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. So steht es geschrieben in 1. Mose 9, Vers 6. Gott hat das doch selbst gesagt, wer Blut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Aber warum sagt Gott eigentlich, jeder, der Kain erschlägt, von Gott her soll solches siebenfältig der Rache Gottes unterworfen werden? Gott bestätigt doch in seinem Wort das Gericht und die Regierung durch die Hand des Menschen ausgeübt zu werden. Aber wir unterscheiden hier etwas, und zwar das, was die Bibel unterscheidet. Und wir müssen aus Gottes Wort lernen, auch zu unterscheiden. Und zwar unterscheidet die Bibel Gottes Wort hier die Zeit vor und die Zeit nach der Sintflut. Das müssen wir wissen. Und wie wichtig ist doch die Unterscheidung der Zeitalter, der Verwaltungen und der Zeitperioden innerhalb der Mitteilung des Wortes Gottes. Auch Petrus, der große Apostel des Neuen Testaments, dem die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut waren, und zwar nicht durch irgendeinen Menschen, sondern durch Jesus, den Sohn Gottes, er unterscheidet in seinem zweiten Brief, und zwar die damalige Welt, 2. Petrus 3, Vers 6, das zweite, die jetzige Erde, Vers 7, und die neue Erde, Vers 13. Er unterscheidet Zeitabschnitte und bringt jeweils mit den Zeitabschnitten veränderte Abfolgen, wie auch Gott unterschiedlich darin wirkt. In der damaligen Welt, das ist das Erste, richtet Gott die Gewalttätigkeiten in seiner eigenen Hand. Das müssen wir wissen. Am Ende dieses Zeitabschnittes, das heißt also, angefangen vom Hinauswurf aus dem Garten Eden bis zur Sintflut, lag alles Gericht in der Hand Gottes. Und Gott schließt diese Zeitperiode ab mit der Sintflut, mit dieser gewaltigen Gerichtsflut, die Gott über diese Erde kommen ließ, um alles Fleisch von diesem Erdboden hinweg zu verbannen. Allein, sagt Gottes Wort, blieben übrig 18, Noah mit den Seinen. Das Zweite, auf der jetzigen Erde legt Gott die Ausführung des Gerichtes in die Hand des Menschen. Das heute. Nicht, dass jeder tun könnte in eigener Anschauung, in eigener Meinung, was recht ist, in seinen Augen Leute tot zu machen. Der Mensch soll das Gericht üben, nach der Weisung Gottes, für die Zeit des Neuen Testaments. Und mit dem Schwerte das Böse rächen, so ist es von Gott den obrigkeitlichen Gewalten gewiesen. Die Obrigkeit soll Rächerin des Bösen sein. Hierzu gehört auch die Tötung des Mordes, wie auch die Kriegführung, bei der man aufgrund der Kriegstötung niemand verantwortlich machen kann, weil er irgendwo mit an einem Geschütz gestanden hat und da sind Granaten irgendwo hingefallen, die Menschen getötet haben. Und zwar als Obrigkeit. Die Obrigkeit braucht aber viel Weisheit. Die Obrigkeit, ganz gleich in welchem Land sie sein mag, sie braucht unsere Fürbitte. Deshalb lesen wir auch im Neuen Testament, dass wir Fürbitte tun sollen für alle Menschen, insbesondere für die obrigkeitlichen Gewalten, weil die Weisheit brauchen. Zwar kommen sich diese Leute weise vor, das ist aber kein Zeichen von Weisheit, das ist wieder was anderes. Die Bibel jedenfalls bestätigt, dass wir für sie bitten sollen um Weisheit, weil sie die brauchen. Damit wird auch offenbar, dass die genauso dumm sind wie wir. Sonst brauchen wir nicht so stark für sie zu beten. Weil sie Weisheit brauchen, ist es offenbar, dass sie sie nicht haben. Und eine Regierung kann aber nur dann vor Gott wohlgefällig sein, wenn sie in der Weisheit Gottes gefunden wird und nicht in eigener Weisheit. Das ist Dummheit bei Gott, sagt die Bibel. Wir haben heute eine Zeit, in der man die Todesstrafe abgeschafft hat. Es geht nicht um menschliche Meinungen, menschliche Ansichten. Die Bibel, Gottes Wort, hat den Befehl gegeben, wer ein Mörder ist, und Blut vergossen hat, nicht als Totschläger, sondern als Mörder, der soll, sein Blut soll umkommen. Das ist eine Weisung Gottes. Weil der Mensch heute gütiger und liebevoller als Gott ist, hat er natürlich die Todesstrafe abgeschafft. Der Erfolg wird sein, dass die Menschheit ins Gericht kommt, weil man die Weisungen Gottes nicht beachtet. Das zieht das kommende Gericht auf sich, indem man sich über Gottes Weisungen hinwegsetzt. Und das ist der heutige Abfall. Weil man den Notter nicht hinrichtet, müssen in Deutschland allwöchentlich mehrere Dutzend unschuldige Menschen ermordet werden. Weil der Mensch es besser weiß als Gott, lässt Gott den Menschen ohne Christus hingehen bis ins Gericht, bis in den Tod. Weil er ja nicht auf die Worte Gottes hört. So geht es auch jedem Menschen, der nicht auf das Evangelium der Gnade Gottes hört. Und Gott lässt ihn dann schlussendlich umkommen. Wir haben kein Recht zur Errettung, aber Gott hat uns gerechtfertigt nach seinem Willen durch Glauben, wenn wir wollen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir bitten, auch für unsere Obrigkeit in Deutschland, dass sie Weisheit empfängt zu wollen, das, was unser Vater im Himmel verordnet hat, und nicht unsere scheinbare Heiligkeit, die vor Gott Scheinheiligkeit ist. Der göttliche Grundsatz, der im Worte Gottes ausgesprochen ist, gilt auch heute noch. Damit kommen wir zur dritten, die neue Erde. Auf der neuen Erde, sie ist ein Vorschatten der kommenden Situation in der Neuschaffung einer generellen neuen Erde. Diese neue Erde, von der hier geredet wird, sie hat ihren Bezug aufs tausendjährige Reich. Es wird etwas Neues sein, was da kommt. Es ist zwar noch die alte Erde im tausendjährigen Reich, es hat eine Umschöpfung, beachten wir, keine Neuschöpfung, eine Umschöpfung stattgefunden durch die Machthand Gottes. Gott hat eine neue Pflanzenwelt, eine neue Tierwelt und einen neuen Menschen geschaffen. Zwar hat er noch die alten Pflanzen benutzt, er hat auch noch die alten Tiere benutzt und er hat auch noch die alten Menschen genommen. Aber er hat in all den Arten, in denen göttliches Leben enthalten ist, eine Umschöpfung vollzogen, sodass die Pflanzen nicht mehr der Wuchsordnung heutiger Zeit unterstellt sein werden, sondern der Ordnung des tausendjährigen Reiches. Und das ist eine ganz andere. Die Tiere werden dann nicht mehr geschlachtet werden, um gegessen zu werden, sondern die Tiere werden sich tummeln auf den Feldern und in den Wäldern, einfach sich freuen, dass das Reich Gottes herabgekommen ist, um Frieden zu spenden und diesen Frieden zu genießen durch Leben und nicht durch den Tod. Das Einzige, was im tausendjährigen Reich genossen wird, hochinteressant, ist der Fisch. Das ist das einzige Tier, das da noch gespeist wird. Wir wollen aber auf diese Dinge jetzt nicht näher eingehen. Auf der neuen Erde, es ist das tausendjährige Reich, da wird der Herr Jesus herrschen. Und er wird die Nationen, die Heiden, weiden, steht geschrieben, mit eiserner Rute, mit eisernem Zepter. Wenn es hier heißt, mit eiserner Rute, dann heißt es nicht, dass er sie schlagen wird, sondern er wird sie weiden. Er wird sie mit Gewalt, hinter einer göttlichen Gewalt werden sie friedlich sein. Hinter einer mächtigen Gotteshand, einer göttlichen Ordnung, wird ihnen Ordnung beigebracht, die sie bis heute nicht gelernt haben. Warum nicht? Weil man sich dem Wort Gottes nicht unterstellen wollte, auch nicht der Weisung Gottes hinsichtlich der Todesstrafe. Aber Gott wird es ihnen dann erzählen, wie viel es an der Zeit, an der Urzeit ist. Mit eiserner Rute wird er es ihnen beibringen, wird er sie zur Nahrungsaufnahme führen. Hier liegt in dieser Zeit des tausendjährigen Reiches, liegt alle Gerichtsbarkeit allein in der Hand Gottes. Nicht mehr in der Hand des Menschen. Auch das Gericht von Offenbarung 20, nachdem Jerusalem am Ende, nachdem der Feind noch einmal losgelassen sein wird, sie kommen herauf auf der Breite der Erde, der Gog und der Magog umzingeln die heilige und geliebte Stadt. Und da heißt es nicht, die Israeliten sollen ihre Schwerter scharf machen. Nein, da heißt es, von Gott kam Feuer aus dem Himmel und verschlang sie aus. Die Gerichtssache liegt absolut in der Hand Gottes. Gott wird im tausendjährigen Reich nicht Menschen die Gesetzbarkeit in die Hände legen. Es liegt dann absolut in der Hand unseres Herrn. Und deshalb wird der Friede für tausend Jahre garantiert sein. Weil diesmal der Jesus die Sache in seine Hand genommen hat. Das heißt, jedes Mal, wenn wir was in die Hand nehmen, ohne Abhängigkeit von Christus geht schief. Das geht auch mit unserem Leben schief, wenn wir Jesus nicht in unserem Herzen aufnehmen. Das geht in allem schief, was wir tun. Allein, wenn wir Jesus nicht im Herzen haben, dann stehen wir nicht unter den Segnungen Gottes, wie sein Wort es verheißen hat. Gott hat riesige Berge Segen bereit und wir verhalten uns dann so, dass wir sie nicht bekommen können. Der Jesus will uns segnen. Dieses Segensbild haben wir so deutlich bei dem Propheten Elia. Weil eine gewaltige Hungersnot wegen der Dürre in Israel ausgebrochen und da war kein Wasser mehr da. Und Gott sagt, er soll an einen bestimmten Punkt des Paches Krit gehen und soll dort warten. Jetzt hat der Prophet Elia zwei Möglichkeiten. Das, was Gott gesagt hat zu tun, das Erste, und zweitens es nicht zu tun. Wenn er auf seine Verstandesregungen geht, darauf Acht hat, oder er hätte seinen Nachbar gefragt, was meinst du, soll ich mal dahin gehen? Da hätte er gesagt, ja Quatsch, bleib nur mal hier. Du kannst hier genauso kaputt gehen, wie dort an dem Bach Krit, der ausgetrocknet ist übrigens. Aber warum geht der Prophet Elia am Bach? Einfach deshalb, weil es Gott gesagt hat und das genügt. Was war denn geschehen? Warum hat Gott zu ihm gesagt, er soll an den ausgetrockneten Bach gehen? Weil Gott es den Raben ins Herz gegeben hat, Brot und Fleisch dort abzuwerfen. Jetzt stellen wir uns vor, er hätte es besser gewusst als Gottes Wort. Dann wäre er nicht dorthin gegangen. Und die Raben wären gekommen, die hätten das Fleisch dort abgelegt, der Elia war nicht da. Die haben das Brot abgelegt, der Elia war nicht da. Dann konnten sie gar nicht ausreißen, hätten sie es selber gefressen. Hätten es die Raben gehabt. Die Segnungen, die Gott für uns bereit hat, genießen wir nur dann, wenn wir uns absolut auf sein Wort stellen und sonst nicht. Ansonsten geht's nicht. Gott hat es in die Herzen der Raben gegeben, an diesen bestimmten Bach Krit die Dinge abzulegen. Und wenn wir uns natürlich nicht dorthin stellen und die Raben kommen dort, dann stehe ich hier und rufe zu Gott. Ich lebe im Mangel. Ja, ist klar. Ich stehe ja nicht dort, wo Gott mich hinbefohlen hat. Wohin hat uns denn Gott befohlen? Er hat uns in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinbefohlen. Und weil Kain nicht auf das achtete, was Gott befohlen hat, wurde er zum Mörder. Zum Mörder nicht eines Mörders, sondern zum Mörder eines Gerechten, sagt die Bibel. Wir wollen daraus lernen. In diesen tausend Jahren wird der Teufel für diese Zeit gebunden sein und die Menschen nicht verführen können, so steht es auch in Offenbarung 20 geschrieben. Und die Geschichte der Personen in der alten Welt lehrt uns ja so manches. Paulus sah in Adam durch Gott schon den Christus. Wir lesen das in Römer 5, Vers 14. In Römer 5, ist nicht aber wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Denn wenn durch den einen, des einen, Übertretung, des einen ist Adam, die vielen gestorben sind, das sind wir, die wir alle wegen der Sünde Adam sterben müssen, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe der Gnade, das ist das ewige Leben, die durch einen Menschen, durch Jesus Christus, ist, gegen die vielen überschwänglich oder überströmend geworden. Der eine, der Adam, hat gesündigt und die vielen Menschen durch Jahrtausende müssen sterben. Und der eine ist gekommen und hat das, was Adam verloren hat, das ewige Leben, uns wiedergebracht, Christus, und alle, die sich auf Christus berufen, im Glauben, zu ihm kommen, auf diese Seite Jesu sich stellen, auch wieder die Weisheit und Vernunft dieser Menschen. Christus gibt ihnen ewiges Leben. Und das sind die Seinen. Davon redet Paulus hier. Der Prophet sieht in Hosea 6, Vers 7 eine Vergleichslinie zwischen Adam und Israel. Hosea 6, kommt gleich hinter Daniel. Hosea 6, Vers 7. Da heißt es, sie aber haben den Bund übertreten wie Adam. Hier redet der Prophet im Vergleichsbild Israels und redet von Adam. Sie sind die Israeliten. Sie haben den Bund, das war der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Sie haben den Bund übertreten wie Adam. Haben dort treulos gegen mich gehandelt. Das muss Gott reden, durch den Mund des Propheten Hosea. Der Herr sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 30, die Schrift ist es, die von ihm zeuge. Der Jesus sagt, dass das Alte Testament, damals war die Schrift das Alte Testament. Und der Jesus sagt, die Schrift, die Tora und die Propheten zeugen von mir. Sie legen Zeugnis ab von dem, was Adam getan hat, und das, was der tun wird, der das Gegenstück tut, was der erste Mensch getan hat. Nämlich, der hat das Leben verspielt und der zweite Mensch vom Himmel hat uns das Leben gebracht, Christus. Und überall die Herrlichkeiten im Wort Alten und Neuen Testaments in Verbindung und in Bezug auf den Christus. Wir wollen da einige wenige besehen. Abel, wir fangen gleich bei ihm an, der Gerechte lässt uns Christus den Gerechten sehen. Also in Abel, den Gerechten, sehen wir Christus, den Gerechten, der sich selbst wegen seiner Gerechtigkeit auf den Altar legt. Christus ist gekommen wegen seiner Gerechtigkeit, die in ihm war, hat er sich freiwillig auf den Altar zur Schlachtung am Kreuz von Golgatha gelegt. Henoch, in Henoch sehen wir Christus als den mit Gott wandelnden Menschen, der Gottes Wohlgefallen hatte. Das lesen wir von Henoch. Dass Gottes Wohlgefallen auf ihm war. Und von Christus haben wir Ähnliches. Da erging wiederholt die Stimme vom Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn höret. Heute hört man auf allerhand Stimmen. Aber die Bibel Gottes Wort sagt, ihn Christus höret. Wir sind nur dann recht ausgerichtet vor Gott, wenn wir auf Christus hören. Das haben wir nur in seinem Wort. Alles andere ist Lüge. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Christus die Wahrheit ist. Im Gegensatz zu uns Menschen. Gottes Wort sagt, alle Menschen sind Lügner. Wir müssen uns das merken und glauben. Noah ist ein Bild auf Christus als Prediger der Gerechtigkeit. Weil in ihm, in Christus, die Wahrheit war, hat er sich den Noah als Vorbild und Prediger der Gerechtigkeit Gottes genommen. Abraham, auch eine alttestamentliche Person, ein Bild auf Christus als Mensch, und zwar außerhalb der Welt des Fleisches. Wenn wir die Geschichte Abrahams lesen, er wurde herausgeführt aus seiner Verwandtschaft, aus seiner Heimat und musste viele Jahre durch Ländereien, durch Wüsteneien gehen und musste vor Gott und Menschen bezeugen, dass er die zukünftige Stadt suche. Das war Erfüllung des Willens Gottes. Auch Jesus, der Herr, ist außerhalb des Willens der Welt und außerhalb der Regungen des Fleisches gewandelt. Er war abgesondert von den Sündern. So lesen wir es. Er hatte gar keine Gemeinschaft mit solchen. Auch nicht mit denen, die sich selbst in Israel unter Gesetz gestellt wussten. Denn letztlich ist Christus durch eine religiöse Welt ermordet worden. Die Priester und Hohenpriester. Isaak, ein Bild auf Christus, des aus den Toten auferstanden. Warum denn Isaak? Der brauchte doch gar nicht zu sterben. Ja, die Geburt Isaaks ist eine übernatürliche Geburt. Denn Abraham war zeitlich gesehen hinsichtlich seiner Leibesfrucht mit der Sarah schon tot. Deshalb ist Isaak ein Bild auf Christus, Christus übernatürlich gezeugt und geboren. Die Bibel Gottes Wort sagt, wie, dass er gezeugt ist durch den Heiligen Geist, also auch übernatürlich. Aus den Toten auferstanden, Isaak. Jakob ist ein Bild auf Christus in Beziehung zu Israel. Wir lesen oft in den Propheten, dann werde ich zu Jakob rufen. Dann werde ich mich Jakob zuwenden. Was heißt Jakob? Die Geschichte Jakobs kennen wir. Es war der Mann eines persönlichen eigenen Willens. Aber nur bis zum Jabok am Pnil, als er in der Morgenröde mit einem Manne im Ringkampf gefunden wurde. Da hat er sich sogar mit dem Engel Gottes angebunden. Wir sehen seine Eigenwilligkeiten, die so weit gingen. Da konnte sich mit den Engeln anbinden. Die Vorgeschichte, bis es zu diesem Handgemenge dort kam, wissen wir nicht. Deshalb, Jakob hat eine Umkehr erlebt. Ab Pniel. Israel ist das Bild Jakobs. Jakob heißt in der Prophetensprache Juden ohne Gott. Juden ohne Gott, ohne Christus. Aber sie werden umkehren und werden den erkennen, den sie durchstochen haben, und werden wehklagen. Bitter, wie man über den Erstgeborenen Leid trägt. Sagt man das Wort. Israel wird eine Bekehrung, eine Umkehr erleben, das Bild Jakobs. Josef, ein Bild auf Christus, von Israel verworfen, aber unter den Nationen verherrlicht. Die Verwerfung Jesu durch Israel ist uns den Heiden zum Gewinn geworden, und damit verherrlicht wird Gott durch die Heiden wegen der Verwerfung Jesu mittels seines Volkes. Kain ist der Mörder des gerechten Abel. Stephanus nennt Israel in Apostelgeschichte 7, Vers 52, Mörder des Gerechten. Interessant, wie diese Gegenüberstellungen gefunden werden. Kain durfte nicht gerecht werden. Warum durfte keine Rache von Gott her wegen des Abel vorgenommen werden? Wäre er gerecht worden, wäre keine Sühne mehr vorhanden. Weil er nicht gerecht worden ist, ruft heute noch, redet heute noch das Blut Abels. Wäre Sühnung getan worden, würde dieses Blut Abels nicht mehr reden. Und so redet es noch, sagt das Neue Testament. Von dem Blute Jesu wird geredet im Hebräerbrief, das besser redet als Abels, als das Blut Abels. Christus durfte nicht gerecht werden. Vielleicht ist uns das noch nie aufgefallen. Warum denn? Sonst würde sein Blut nicht mehr reden. So aber redet es täglich. Wäre Christus gerecht worden, dass man gleichen Tags vielleicht 100 von diesen Obersten der Juden umgebracht hätte, wegen dieses Todes, dann wäre Rache erfolgt. Und dann wäre die Macht dieses Blutes Jesu nicht mehr da. Jetzt ist jeder Mensch in einer Beziehung zum Blute Jesu Schuldner, weil das Blut Jesu nicht gesühnt worden ist. Jesus hat unsere Schuld gesühnt. Und damit ist unsere Sünde beendet, wenn wir zu Jesus kommen. Ganz einfach. Aber sein Blut ist nicht gesühnt, deshalb ist jeder Mensch unter der Blutschuld Jesu. Außer die zu Jesus kommen. und lassen sich von der Schuld reinwaschen. Denen ist die Blutschuld abgenommen. Alle nicht versöhnten Menschen sind Blutmenschen vor Gott. Die Blutschuld allerwenigstens Jesu an dem Blut Jesu wegen der Sünde ist auf ihm. Deshalb können wir froh sein, wenn wir zu Jesus gekommen sind, da ist die Blutschuld nicht mehr auf ihm. Wer nicht versöhnt ist, Blutschuld Jesu liegt auf ihm. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Da sind die unversöhnt. Deshalb hat der Herr Jesus das Wort der Versöhnung niedergelegt mit dem Ruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Seid nicht dumm, lasst euch versöhnen mit Gott. Sonst wird an euch etwas vollzogen. Was denn? Das Gericht. Deshalb sagt die Bibel Gottes Wort, Neuen Testament, wer an ihn glaubt, an Jesus glaubt, kommt nicht ins Gericht. Wer versöhnt ist, kann doch nicht noch einmal ins Gericht kommen. Wenn wir dennoch ins Gericht kämen, wie uns manche glauben machen möchten, dann wäre Christus nicht für uns ins Gericht gegangen. Dann wäre das Opfer Jesu null. Das könnte ich sagen. So ist Christus stellvertretend für uns ins Gericht gegangen und hat unsere Schuld, unsere Sünde gesühnt. Hinsichtlich unserer Sündenschuld, wenn wir zu Jesus kommen, ist keine Sühne mehr notwendig. Sie ist am Kreuz von Golgatha sühnend abgetan worden und alle Schuld der Menschen. Aber nur die haben Vergebung, die auch dorthin kommen. Wer nicht zu Jesus kommt, auf ihm bleibt die Blutschuld. Deshalb durfte dieser Kain nicht gerecht werden, damit in der Zeit, in der Christus noch nicht sein Blut gegeben hat, das Blut Abels rede, als ein warnendes Zeichen für solche, die sich nicht zu Gott wenden. Dass wir wissen, warum Gott Weisung gegeben hat, dass sein Sühnblut siebenfältig gerecht werden sollte. Damit das Blut Abels reden konnte, bis auf den Tag, als das vollkommene Opfer Jesu gebracht wurde und in Christus nun zur Ruhe gelangt ist. Wer zu Abel konnte man nicht kommen, denn im Blute Abels war keine Vergebung. Aber das Blut Abels hat geredet im Alten Testament. Und deshalb sollten sie gewarnt werden, zu Gott zu kommen in der Ordnung der Haushaltung des Gesetzes und sollten ein Tieropfer bringen, für die eigenen Sünden, nachdem das vollkommene Opfer Jesu am Kreuz nun geschlachtet worden ist, redet nicht mehr in der Weise das Blut Abels, sondern das Blut Jesu. Und deshalb sind alle Menschen seit Golgatha unter dem Schuldspruch der Blutschuld Jesu wegen der Sünde. Und jeder ist frei, der zu Christus kommt, Jesus in sein Herz aufnimmt, glaubend, sich auf diesen Boden stellt und in Neuheit des Lebens und in Neuheit des Geistes mit Jesus, unserem Herrn, geht. Amen. Und stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir sagen dir herzlich Dank, dass du gekommen bist, uns zu erretten und zu erlösen. Wir danken dir auch für dieses Wort, das wir heute hören durften. Herr Jesus, du gewährst uns Blicke hinein in die Tiefe deiner heiligen Schrift, damit wir Belehrung empfangen. Wir danken dir aber auch für die Herrlichkeit deines Blutes, Herr, dass da heute noch wirkt wie ehedem. Deshalb sagt auch Paulus in Römer 3 von dem Glauben an sein Blut. Herr Jesus, wir glauben an die Macht deines Blutes. Wir selbst haben es erfahren und sind frei, Herr Jesus, und sind nun für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit des Himmels bestimmt. Herr Jesus, dass wir aber auch Zeugnis ablegen gegenüber solchen, die noch unter der Blutschuld Jesu stehen, die noch nicht versöhnt sind. Herr Jesus, öffne uns den Mund, öffne uns die Herzen, damit wir Zeugen sind deiner Herrlichkeit, deines herrlichen Opfers. Lass dieses Wort in unsere Herzen jetzt tief eingegraben werden. Herr Jesus, lass uns dankbar sein für dieses Wort, denn uns ist es zur Belehrung, zur Ermunterung, zur Ermahnung, zur Zurechtweisung, zur Wegbegehung gegeben worden. Wir danken dir für dieses Wort und möchten uns nun dir anbefehlen, jedes Einzelne willst du segnen, Herr Jesus, die wir heute hier zusammengekommen sind. Segne auch solche, die nicht kommen konnten, obgleich sie wollten. Segne du dein ganzes Gottesvolk auf der ganzen Erde, Herr, um der Herrlichkeit deines Namens willen. Amen.